Wenn ich früher gasbetriebene Systeme hatte, dann haben die sowieso auf 600, 700, 800 Grad geheizt, auch wenn ich nur 300 Grad im Prozess gebraucht habe. Mit solchen Systemen, wie wir heute zur Verfügung haben, kann ich auch sehr genau eine Systemtemperatur von 300 Grad dem Kunden liefern.
Mit der PV-Anlage kann man eigentlich immer da ganz guten Einstieg finden in das Thema, weil man einfach mal eigene Erzeugungskapazitäten aufbaut.
Vor 3-4 Jahren, wenn ich mit dem Kunden gesprochen habe, da war oft die Erwartung, die Amortisationszeit sollte nicht länger als 2 Jahre sein. Und das ist für thermische Systeme nahezu unmöglich. Mittlerweile gehen viele Kunden im Bereich 3 bis 5 Jahre. Und das ist gut. Also das lässt sich sehr, sehr oft erreichen.
Um jetzt zum Beispiel das Abwärmenutzungspotenzial zu analysieren, sind eigentlich diese dynamischen Daten absolut erforderlich. Was wir in der Vergangenheit oft erlebt haben, ist, dass die Unternehmen diese Daten haben, die werden erfasst, werden dann aber nicht gespeichert. Und da gehen den Unternehmen wirklich wertvolle Informationen durch die Lappen.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und Elektroauto kann ich für meine Klimaneutralität ja selbst schon eine Menge erreichen. Für Industriebetriebe ist das dagegen eine viel größere Herausforderung, denn sie müssen ja währenddessen auch noch wettbewerbsfähig bleiben. Und je nachdem, ob sie Stahl, Autos, Kleidung, Chips oder Cola herstellen, sieht auch die Lösung immer wieder anders aus. Heute spreche ich mit 2 Experten, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man Industrieprozesse dekarbonisiert. Andreas Mausner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Energiespeicherung am Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung, ZAE. Dort beschäftigt er sich mit der Frage, wie Unternehmen Klimaschutz profitabel gestalten, und er will ihnen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie die ökologischen und ökonomischen Potenziale zunächst einmal erfassen, um daraus dann eine Unternehmensstrategie abzuleiten. Guten Tag, Herr Mausner.
Hallo, guten Tag.
Mein 2. Gast ist Martin Schichtel. Er ist Geschäftsführer von Kraftblock. Das Unternehmen hat einen Hochtemperaturspeicher entwickelt, mit dem man erneuerbare und überschüssige Energie in Form von Wärme zwischenspeichern kann, um sie dann in Industrieprozessen einzusetzen. Und er wird uns heute ein ganz aktuelles Beispiel vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Schichtel.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Dieser Podcast wird unterstützt von VoltaX, die neue internationale Energieplattform für Produkte, Services und Lösungen rund um die Energiewende in Ihrem Unternehmen. Die VoltaX eröffnet zum ersten Mal ihre Tore vom 28. bis zum 30. März 2023 in Stuttgart und richtet sich an Industrie, Stadtwerke, Kommunen sowie Planer und Projektierer. Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code VoltaX23Podcast ohne Lücken und Sonderzeichen auf der Webseite des Veranstalters volta-expo.de/tickets. Der Code war VoltaX23Podcast. Die VoltaX ist eine Ergänzung zur parallel stattfindenden LTV. Auf der Fachmesse für Elektroenergie, Gebäude und Industrie erhalten Sie einen kompletten Überblick zu Energiethemen vom Smart Home bis zum Smart Grid. Wie schafft man es, etwas so Komplexes wie einen Industriebetrieb zu dekarbonisieren? Dazu spreche ich heute mit Andreas Mausner vom ZAE und Martin Schichtel von Kraftblock. Herr Schichtel, ich würde gerne mit dem Beispiel anfangen. Sie arbeiten ja daran, den Gasverbrauch in einer Lebensmittelfabrik zu senken. Das Unternehmen stellt Kartoffelchips her. Und im ersten Schritt wollen Sie schon den Gasverbrauch um ungefähr 51% senken. Das sind 4,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Wie wollen Sie das schaffen?
Die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Ersetze fossile Brennstoffe gegen erneuerbare Brennstoffe. In diesem Sinne ist es grüner Strom, der genutzt wird, der am Tag für wenige Stunden in Wärme umgewandelt wird. Die Wärme geht in unseren Hochtemperaturspeicher rein, wird von dort aus 24/7 in die Anwendung beim Kunden ausgespeist. Also es ist wirklich ein 1:1 Ersatz fossil gegen erneuerbar.
Und wie produzieren Sie die Wärme?
Die Wärme wird über den sogenannten Widerstandsheizer produziert, ist eigentlich nichts anderes als ein Föhn, aber dieser Föhn kann halt 800 bis 1000 Grad an Temperatur produzieren, und das nehmen wir dann im Speicher auf.
Und was ist das für ein Speicher? Also wie, was für ein Material, wie muss man sich den vorstellen?
Das ist ein sogenannter Hochtemperatur-Wärmespeicher. Das heißt, wir können bis 1300 Grad einspeichern. Es ist im Speicher eine Art keramikartiges Material, was wir selbst entwickelt haben. Das besteht zum Großteil tatsächlich aus Recyclingmaterialien wie Stahlschlacke und ein paar andere Dinge, die oft auf der Deponie landen. Die haben wir so aufbereitet, dass man Wärme extrem gut drin speichern kann. Vor allem auch, dass man technischen Prozessen sehr gut folgen kann.
Und außenrum ist dann eine dicke, fette Wärmebedämmung, damit es nicht verschwindet.
Genau. Das Dickfett versuchen wir in solchen Projekten zu minimieren. Es ist eine ordentliche Wärmedämmung drauf. Aber am Ende kauft der Kunde die Kapazität, die gespeichert wird und nicht die Dicke der Isolierung. Von daher ist es ein gesundes Optimum aus beiden Seiten.
Und so ein Wärmespeicher, wie groß ist der dann?
Der ist schon relativ groß, was wir dort machen. Unsere Speicher basieren auf klassischen Transportcontainern, 10 Fuß, 20 Fuß Containern. Und der ersten Stufe bei unserem Kunden werden 8 20 Fuß Container eingesetzt, die jeweils zu 2 Vierer Modulen zusammengeschaltet werden. Also man kann sich 2 Speichermodule vorstellen, jedes besteht aus 4 Containern.
Und okay, Sie speichern jetzt Wärme dort ein, aber wie kriegen Sie die wieder raus? Wie benutzt man die dann in den Prozessen?
Genau, in dem Prozess ist es relativ einfach für uns. Dadurch, dass wir die Wärme mit heißer Luft eintragen, nehmen wir die Wärme mit kalter Luft wieder raus. Also wir drehen den Prozess rum, schalten quasi den Heizer aus, gehen mit kalter Luft durch den heißen Speicher. Die kalte Luft nimmt die Wärme wieder auf und geht dann auf den sogenannten Luft-Öl-Wärmetauscher, um auf das Wärmeträgermedium beim Kunden die Wärme zu übertragen. Also klingt ein bisschen komplex, aber am Anfang ist heiße Luft rein, heiße Luft raus und die heiße Luft wird in Frittierfett umgewandelt oder in heißes Frittierfett umgewandelt.
Aha, also die heiße Luft wärmt sozusagen dieses Frittierfett und dann kann man da direkt die Chips herstellen. Und genau. Bisher war es halt so, dass dieses Frittierfett mit Gasbrennern beheizt wurde.
Exakt. Der Gasbrenner hat das Frittierfett heiß gemacht, wie man es auch von zu Hause vom Gasherd kennt, wenn man frittieren möchte und nicht die Fritteuse nutzt.
Exakt. Und woher kommt jetzt der Strom?
Es ist am Ende Grünstrom, der von Windparks aus der Nordsee kommt. Der Stromprovider ist in dem Fall Eneco, der auch die Anlage betreibt. Das heißt, wir kriegen von Eneco das Signal, Grünstrom steht jetzt günstig zur Verfügung, bitte laden, unser System lädt. Und auf der anderen Seite sagt der Kunde, ich brauche jetzt Energie, so viel, unser System entlädt dann automatisch. Und in der Mitte, also von Einspeisen bis Ausspeichern ist alles automatisiert.
Wie lange müssen Sie einspeichern und wie lange können Sie ausspeichern?
Die Auslegung ist so, dass wir maximal 4 Stunden am Tag einspeichern und bis zu 24 Stunden ausspeichern können. Also wir laden mit einer höheren Leistung, als wir entladen.
Die Fabrik, die Sie beschreiben, die steht in den Niederlanden?
Ja, genau.
Hier in Deutschland hätte man vielleicht weniger Wind, aber mehr Sonne. Also könnte man das genauso auch mit einer anderen Energiequelle betreiben?
Ja, absolut. Sonne, PV ist richtig gut. Ist allein deswegen richtig gut, weil ich viele PV-Anlagen auf der, sagen wir, in der Fabrik selbst betreiben kann, sodass ich mir ganz oft einfach Netzgebühren und teure Übertragungsgebühren dazwischen sparen kann. Das macht den Business Case deutlich attraktiver, als wenn das Netz dazwischen hängt.
Und die Wärme kann man auch in anderen Prozessen nutzen, also nicht nur für Frittierfett und Öl.
Genau, wir nennen unseren Speicher tatsächlich multifunktionaler Hochtemperatur-Wärmespeicher, weil der Speicher ist bei uns nur ein Speicher. Wo die Wärme hingeht, das kann ich über eine sogenannte Entladestation definieren. Also ich könnte ein OAC, Stirling oder eine Dampfturbine hinten dranhängen, um Strom zu produzieren. Ich kann jetzt auch einen Wärmetauscher dranhängen, Frittierfett heiß zu machen oder einen Dampferzeuger und Dampf zu produzieren. Im allereinfachsten Falle gehe ich mit heißer Luft raus und röste zum Beispiel Kaffee oder gehe in eine Bäckerei-Anwendung rein. Das ist relativ frei wählbar und das sind alles die Entladestationen, alles Komponenten, die es bereits am Markt gibt. Die verschachteln wir nur sehr, sehr smart, dass auch ein hocheffizientes System entsteht.
Das Unternehmen, das dekarbonisiert jetzt zunächst mal 50% des Gasverbrauchs und das wird zum Ende des Jahres fertiggestellt, habe ich verstanden.
Genau.
Und wie soll es dann weitergehen?
Das ist die erste Stufe, weil unternehmensintern muss noch ein bisschen was auf der Anlage umgebaut werden, dass wieder Platz für die nächsten Einheiten ist. Und dann werden im Laufe der Zeit weitere Einheiten aufgebaut, sodass wir am Ende 98% Dekarbonisierungsgrad in der Produktion erreichen können.
PepsiCo ist das Unternehmen, das diesen großen Schritt schon mal macht und schon einen Plan hat sozusagen, wie sie ihre Prozesse dekarbonisieren. Herr Mausner, ist das eine Ausnahme oder wie ist der Stand der Industrie bei der Dekarbonisierung?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also an dieser Stelle kann ich natürlich nicht repräsentativ für die ganze Industrie sprechen. Allerdings kann ich das im Verhältnis zu dem setzen, was wir eben gesehen haben. Also ich würde sagen, PepsiCo geht da schon mal als sehr, ja, als positives Beispiel voran. Grundsätzlich, was wir beobachtet haben, ist einfach, dass die Industrie sich auch in der Vergangenheit, insbesondere infolge der geringen Gaspreise, schwer getan hat, wirkliche Veränderungen umzusetzen, gerade im Bereich der Energieversorgungsinfrastruktur, der internen, also genau, was hauptsächlich, wie gesagt, auf die geringen Gaskosten zurückzuführen war. Und da sehen wir jetzt aber seit letztem Jahr, dass das deutlich eine deutliche Veränderung gibt. Also die Unternehmen sind wirklich bestrebt, jetzt was zu verändern, weil sie, glaube ich, gesehen haben, zumindest die, mit denen wir Kontakt hatten, dass das Gas wirklich auch zum Problem werden kann. Und da steht die Industrie natürlich, einerseits haben die ein großes Problem oder stehen vor größeren Herausforderungen. Andererseits ist es eben so, dass das ein, ja, relativ breit gefächerter Technologiestrauß, würde ich das jetzt mal bezeichnen, zur Verfügung steht. Und wie wir ja gerade schon gehört haben, gibt es durchaus Möglichkeiten, auch sektorübergreifend, also zwischen Strom- und Wärmesektor, dort innovative Lösungsmöglichkeiten einzubringen. Von dem her sind wir da eigentlich auf einem ganz spannenden Weg momentan. Aber es wird dauern wahrscheinlich.
Okay. Das heißt, man muss ja erstmal einen Plan machen und erstmal überlegen, was kann man wirklich dekarbonisieren, welche Lösungen will man einsetzen. Was ist da die richtige Strategie, würden Sie sagen, um die Emissionen auch schnell zu senken? Muss man sich den größten Energieverbraucher vornehmen, damit anfangen und dann sich durcharbeiten, oder was ist da der perfekte Ansatz?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja verschiedene Parameter, die, sage ich mal, diesen so einen Entwicklungspfad beeinflussen. Ne? Das eine sind ja, man kann es als Referenzenergiesysteme bezeichnen, also jetzt zum Beispiel Netzstrom oder Gas, wie man es bisher nutzt. Das heißt, man muss versuchen, einen Weg zu finden, mit dem man dekarbonisieren kann und gleichzeitig auch wirtschaftlich arbeiten kann. Und dazu muss man einerseits die zukünftige Entwicklung der Energiekosten im Blick halten. Das ist ein Aspekt des Ganzen. Das kann sich auch ändern. Von dem her können sich dann Strategien auch verändern möglicherweise. Und das nächste ist, dass man natürlich oftmals komplexe Prozesse innerhalb eines Unternehmens hat, wo es schwerfällt zu sagen, okay, wir bauen jetzt mal hier eine Wärmepumpe ein oder wir bauen Solarthermie, weil die Systeme miteinander interagieren. Und das Ziel ist eben, innovativen Technologien, weil die Komponenten oft teuer sind, eine möglichst hohe Auslastung zu geben. Und vor dem Hintergrund macht es als im ersten Schritt wirklich Sinn, umfangreich Energiedaten zu erfassen, insbesondere auch dynamische Daten, also das bedeutet zeitaufgelöste Daten. Damit kann man tatsächlich dann Prozesse optimieren, man gewinnt eine deutlich bessere Systemkenntnis und hat dann auch die Basis dafür, fundierte Potenzialanalysen durchzuführen. Und dann kann man, sage ich mal, in so einem Was-wäre-wenn-Szenario dann gemeinsam mit Unternehmen oder gemeinsam mit Beratern können die Unternehmen dann letztlich Strategien ableiten. Und das wäre so ein Weg und ein Ansatz, den wir verfolgen oder als richtig ansehen, weil die Unternehmen ja das Geld tatsächlich nur einmal ausgeben können.
Okay, ich verstehe, dass es schwierig ist, sozusagen jedem Prozess genau einen Energieumsatz dazu zu ordnen und zu sagen, wie viel Energie geht rein, wie viel Energie geht raus und wo kann ich jetzt drehen. Aber was ja jedes Unternehmen haben sollte, ist sozusagen eine Abrechnung darüber, wie viel Strom und wie viel Wärme sie beziehen.
Das auf jeden Fall. Das haben die zur Verfügung. Das ist tatsächlich auch mal hilfreich, um grundsätzlich Potenziale zu bewerten. Aber oft ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man hat ein Unternehmen, die haben eine Lagerhalle größere Lager- oder Logistikhallen oder Fabrikgebäude und beheizen die zum Beispiel mit Gas. Und man würde dann sagen, sinnvoll wäre es doch, die mit Wärmepumpen zu beheizen. Dann muss man eigentlich schon den Wärmebedarf, sage ich mal, dynamisch erfasst haben. Wenn man dann noch gewisse Prozesse hat, die mit Wärme versorgt werden wollen, dann ist man eigentlich gleich vielleicht auch bei dem Thema Speicherung und dann braucht man an dieser Stelle eigentlich dynamische Daten, um da wirklich ein Konzept stricken zu können.
Herr Schichte.
Was wir super spannend finden an dem Punkt ist, wenn ich dynamische Messdaten habe, kann ich auch meinen Energieverbrauch, zum Beispiel der grünen Energie, deutlich besser einsteuern. Das heißt, wenn ich früher gasbetriebene Systeme hatte, dann haben die sowieso auf 600, 700, 800 Grad geheizt, auch wenn ich nur 300 Grad im Prozess gebraucht habe. Mit solchen Systemen, wie wir heute zur Verfügung haben, kann ich auch sehr genau eine Systemtemperatur von 300 Grad dem Kunden liefern. Das heißt, ich kann durchaus auch noch Effizienzmaßnahmen ergreifen und Energie am Standort einsparen, also Energiebedarf generell senken. Deswegen stimme ich da vollkommen überein, dynamische Daten ist das A und O, um ein zukünftiges Energiesystem super auszulegen.
Energieeffizienzmaßnahmen müssten ja eigentlich Dinge sein, die die Unternehmen auch die ganze Zeit schon durchführen. Die müssten, das ist ja auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, wenn ich Energie einspare, bin ich sparsam. Und insofern frage ich mich, ob die Energieprozesse nicht insgesamt schon ziemlich ausoptimiert sind. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also gibt es da noch viele Möglichkeiten zur Einsparung?
Ja, also wir sehen das schon, dass da viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es wird auch gleich nochmal bestätigt werden. Es ist tatsächlich so, wenn man aus der Historie schaut, als wir vor 4 Jahren mit Kunden gesprochen haben, die einen hohen Gasverbrauch hatten, gab es tatsächlich Kunden, die haben 1,5 Cent pro Kilowattstunde Gas gezahlt. Und für die war es total egal, ob da eine Effizienzmaßnahme zu machen ist oder ob eine Abwärmerückgewinnung zu machen ist. Das hat sich alles nicht gerechnet, weil der Energiepreis so günstig war und zum Großteil auch sogar subventioniert war im gewissen Sinne. Und das ist eine Verzerrung, insbesondere wenn man über Effizienzmaßnahmen spricht. Ändert sich jetzt langsam, aber sicher, auch jetzt CO2-Bepreisung und so weiter sind wichtige Treiber, von Fossilen loszukommen. Und das heißt, so langsam, aber sicher schaut man sich Effizienzmaßnahmen an. Bereich Strom hat man das ja schon lange gemacht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich eine Glühbirne hochhalte mit 100 Watt und nebendran halte ich 20 LEDs hoch mit 5 Watt, ist jedem ganz klar, was ich damit machen kann. Aber Wärme ist einfach deutlich komplexer. Es gibt Wärme und es gibt Wärme. Also es gibt die Wärme, die uns umgibt. Es gibt Prozesswärme im Sinne von Öl, von Dampf, von Wasser, von was weiß ich. Es ist ein deutlich komplexeres Thema und das zu erfassen fällt oft auch den Unternehmen schwer.
Herr Mausner, wenn wir über Abwärme sprechen, ja, dann entsteht die ja nicht nur bei der Produktion selbst, sondern die entsteht ja an ganz vielen verschiedenen Stellen, bei der Kühlanlage oder bei der Maschine, die da arbeitet. Kann man sowas sammeln und wiederverwerten und kann man vor allem vorher sagen, ob das wirtschaftlich wird oder nicht?
Also wie der Herr Schichtl gerade schon ausgeführt hat, ist natürlich das Thema Wärme komplexer als Strom. Also jetzt geht es um die Frage, wie könnte man da vorgehen? Ein Unternehmen hat zum Beispiel an einer Stelle Wärme zur Verfügung, wir bezeichnen das dann als Wärmequelle und sie haben an anderer Stelle einen Wärmebedarf, das würden wir dann als Wärmesenke bezeichnen. Und jetzt ist die Frage, wie passen die beiden zusammen? Die Kategorien, die dafür entscheidend sind, ist erstens die zeitliche Verfügbarkeit, also das heißt, ist die Abwärme verfügbar, wenn ich einen Wärmebedarf habe? Wenn nicht, dann muss ich mir zum Thema Speicher Gedanken machen, weil ich dann die Wärme quasi zeitlich verschieben muss. Die andere Frage ist, ist das Temperaturniveau ausreichend? Man muss ja die Wärme auch übertragen. Das heißt, man braucht eine gewisse Temperaturdifferenz zwischen Abwärme und dem Prozess, den man versorgen will. Die sollte, würde ich sagen, größer 5 oder 10 Kelvin mindestens sein. Je nach Auslegung eines Wärmeübertragers. Und dann hat man noch das Thema Leistung. Also das heißt, wie viel Prozent der benötigten Leistung können wir mit der Abwärme decken? Und das Ganze muss man im Prinzip auflösen. Und da ist es so, dass da wir auch wieder bei dem Thema Daten sind, weil oftmals eben die Abwärme zyklisch anfällt und ein Wärmebedarf zumindest von Prozessen auch zyklisch auftritt. Beim Heizbedarf ist manchmal ein bisschen dankbarer im Winter, weil der natürlich kontinuierlich auftritt. Dann hat man nur zyklisch anfallende Abwärme und einen kontinuierlichen Wärmebedarf. Aber um jetzt zum Beispiel dann das Abwärmenutzungspotenzial zu analysieren, sind eigentlich diese dynamischen Daten absolut erforderlich und insbesondere, wenn es dann darum geht, eine Speicherauslegung vorzunehmen. Also man hat zum Beispiel Abwärme zur Verfügung und es geht um die Frage, wie groß muss mein Speicher sein? Dann braucht man dazu wirklich zeitaufgelöste Daten von der anfallenden Leistung und Temperaturen. Und anhand dessen sieht man dann eigentlich die Betriebsweise. Das Ganze braucht man vom Wärmebedarf und von der Abwärmequelle im Prinzip.
Und wie gehen Sie da vor? Nehmen Sie ein Thermometer und eine Uhr?
Das wäre tatsächlich vielleicht ein ganz traditioneller Ansatz. Aber inzwischen ist eigentlich so, die Anlagen, die haben ja, also die Prozessdaten, die werden ja typischerweise erfasst, weil ja auch für die Unternehmen wichtig ist, ihren Prozess im Griff zu haben. Was wir in der Vergangenheit oft erlebt haben, ist, dass die Unternehmen diese Daten haben, die werden erfasst, die werden live quasi aufgespielt in der Überwachung, in der Prozessüberwachung, werden dann aber nicht gespeichert. Und da gehen den Unternehmen wirklich wertvolle Informationen durch die Lappen, weil es ist dann wirklich so, vor Jahren gab es ja mal dieses Thema Big Data, aber in diesem Fall ist wirklich so, man hat die Daten und weiß vielleicht noch gar nicht, was man damit anfangen soll, und Jahre später steigt der Gaspreis enorm, und wenn man dann auf diese Informationen zurückgreifen kann, dann kann man wirklich Maßnahmen, sag ich mal, quantifizieren und kann sagen, okay, ein Speicher der Größe X bringt Ergebnis Y.
Wir haben ja jetzt hier einen Speicherexperten. Könnte man solche Abwärme auch in Ihren Speicher einbringen?
Ja, kann man durchaus, und das machen wir unter anderem auch mit einem Stahlunternehmen, nicht in Deutschland. Wir dürfen leider noch nicht sagen, wer es ist. Aber genau das machen wir dort. Wir nehmen dort Abwärme aus einem Prozess auf, wo es im Bereich 500 bis 600 Grad anfällt, speichern die ein und speichern sie sogar zyklisch aus, um denselben Prozess am Anfang nochmal zu unterstützen, also quasi Energie nochmal rückzugewinnen für diesen Prozess. Das ist auch ein System, was Mitte des Jahres ans Netz geht, quasi beim Kunden. Gleiches Funktionsprinzip. Für unseren Speicher ist es am Ende egal, ob die Wärme aus der Abwärme kommt oder ob die Wärme aus einem anderen Prozess kommt, zum Beispiel Power to Heat oder direkt Solarthermieanlagen. Da sind wir relativ frei.
Aber man könnte ja nicht die Wärme aus unterschiedlichen Prozessen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus nehmen und in einen Speicher tun?
Jein. Jetzt wird es technisch ein bisschen komplexer. In einen Speicher kann es schwierig werden. Also beispielsweise, wenn ich auf 800 Grad bereits eingespeichert habe, ein zweiter Prozess bringt nur 500 Grad, dann habe ich kältere Luft, die in einen heißen Speicher geht. Das heißt, auf der Ausgangsseite kommt die warme Luft raus und ich senke das Temperaturniveau im Speicher. Warum habe ich Jein gesagt? Bei unserem System ist das möglich, weil wir modular bauen. Also wir bauen mindestens zwei Speichermodule. Das heißt, ich kann beide auf unterschiedlichen Temperaturniveaus einspeichern. Eins auf 800, das andere auf 600 Grad. Und wenn ich die Wärme dann brauche, kann ich mir aussuchen, nehme ich aus dem einen oder aus dem anderen oder nutze ich das eine, um das andere zu entladen. Und dadurch kriege ich natürlich auch wieder ganz spannende Anwendungsprofile hin.
Und dann können Sie sozusagen, wenn Sie die Daten haben und wenn Sie so einen Speicher haben, also eine Technologie haben, dann können Sie sagen, okay, was kostet das Ganze und abschätzen, wie die Einsparungsmöglichkeiten sind.
Genau, also wie Herr Mausner gesagt hat, wichtig sind tatsächlich für uns die Daten. Da wird eine statistische Analyse gemacht, welche Leistung, welche Temperatur wird in welchem Zeitraum gebraucht, kann ich vielleicht drüber nachdenken. Es gibt manchmal Anwendungsfälle, die wir gesehen haben, da habe ich teilweise nur in 1% des Jahresbedarfs Temperaturen auf 1200 Grad. Und da muss man sich auch fragen, brauche ich die wirklich? Kann ich die durch einen anderen Prozess abbilden, sodass es der Rest des Systems 99% abdeckt, aber zum deutlich günstigeren Preis und deutlich effizienter. Also spielen viele Faktoren eine Rolle, das zu ermitteln. Das ist Basis dieser Datenanalyse, die das ergibt. Auf Basis dieser Datenanalyse setzen wir ein sogenanntes Speicherkonzept auf. Das heißt, wir definieren die Komponenten, die wir brauchen, um den Speicher zu betreiben. Und auf der Basis entsteht dann auch schon ein erstes Budgetangebot für den Kunden oder ein Business Case. Wir rechnen den auch ganz gerne, weil wir durchaus auch die Energiedaten kennen, berechnen dann, was bedeutet das an im Sinne von Payback-Zeiten oder ähnlichen Geschichten. Und das sprechen wir gemeinsam mit dem Kunden durch. Wenn der dann sagt, oh ja, das ist super spannend, lasst uns weitergehen, dann geht es, wie es so schön heißt, im Deutschen heißt, ins Eingemachte. Dann ist also klassisches Engineering gefragt, wie wird so ein System aufgebaut, Datenanalyse nochmal deutlich weitergebracht. Und dann geht es irgendwann in die Umsetzung.
Und wann sagt der Kunde, ach, das ist spannend, also wie wirtschaftlich muss das sein?
Wir erleben, dass sich dieses Denken mittlerweile auch ein bisschen ändert. Wie gesagt, vor 3-4 Jahren, wenn ich mit dem Kunden gesprochen habe, da war oft die Erwartung, die Amortisationszeit sollte nicht länger als 2 Jahre sein, 3 Jahre vielleicht. Und das ist für thermische Systeme nahezu unmöglich. Mittlerweile gehen viele Kunden im Bereich 3 bis 5 Jahre. Und das ist gut. Also das lässt sich sehr, sehr oft erreichen, gerade wenn ich mit vielen Standardkomponenten arbeiten kann. Und das ist ein erster Indikator für den Kunden, ne, zu sagen, was kostet das System, passt das in mein Investitionsbudget generell rein, Was ist die Amortisationszeit für dieses System? Was kann ich in Zukunft gewinnen? Gerade wenn ich jetzt auch ein dynamisches Verhalten von CO2-Zertifikaten am Markt beobachte, die durchaus einen starken Einfluss haben. Aber auch, und dann sprechen wir halt nicht nur von kleineren Kunden, sondern auch Mittelständlern, großen Unternehmen, die nicht nur in Deutschland Anlagen betreiben, sondern weltweit betreiben, wenn das System dann auch das Potenzial hat, weltweit in die Anlagen skaliert zu werden, dass ich an jedem Standort mehr oder weniger das gleiche Problem mit dem gleichen Ansatz lösen kann. Das sind so die drei wichtigsten Punkte, die Kunden normalerweise nutzen.
Sehen Sie das auch so, Herr Mausner? Braucht die Industrie so kurze Amortisationszeiten, 3 bis 5 Jahre, oder sind auch längere Zeiträume akzeptabel?
Also natürlich bin ich nicht aus einer entsprechenden Abteilung aus der Industrie. Ich kenne deren, betriebswirtschaftliche Abläufe nicht im Detail. Aber wenn man von der Umsetzungsseite her kommt und sagt, okay, was können wir mit Amortisationszeiten von 2 bis 3 Jahren umsetzen, dann bleibt tatsächlich sehr wenig übrig, aus unserer Erfahrung. Da spricht man dann immer von diesen low-hanging fruits. Das ist aber vieles, was dann in diesem Bereich Prozessoptimierung auffällt, wo man eben anhand oder ausgehend von Daten Prozesse optimieren kann, um da nochmal wirklich Energie einzusparen. Das ist natürlich bei hohen Gaskosten noch deutlich, deutlich rentabler oder interessanter. Aber wenn es wirklich darum geht, die bestehende Infrastruktur zu verändern, also da geht es ja dann darum, einfach neue Anlagen zu bauen, ob das jetzt Blockheizkraftwerke sind, Wärmepumpen, Wärmespeicher, PV-Anlagen. Da sehen wir das schwierig, dass man da mit Amortisationszeiten von 2 bis 3 Jahren irgendwas umsetzen kann. Also man liegt da eher im Bereich von 6 bis 8 Jahren, würde ich sagen. Unterschied ist aber auch vielleicht, also das war von uns ein bisschen ein Erklärungsversuch, woher das auch kommt. Also man muss sagen, dass die energietechnische Infrastruktur auch eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren hat oder länger. Davon geht man auch aus. Und wenn man dann das Ganze, runterrechnet auf die Rentabilität, dann ist es gar nicht, oftmals nicht so schlecht. Aber die 3 Jahre, die knackt man eher selten.
Okay, kommen wir zur Energieerzeugung. Also wie schafft man es denn, die Mengen an Strom und Wärme, die man benötigt, klimaneutral überhaupt zu produzieren?
Also dazu gibt's natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine sehr spannende Möglichkeit haben wir ja schon quasi anhand des Beispiels von Kraftblock gehört. Das ist ganz klassisch das Thema Power to Heat, wo man wirklich auch versucht, Stromüberschüsse, die im Netz auftreten, in den Wärmesektor zu verschieben, was tatsächlich dann auch zu einer Netzentlastung führt oder führen kann. Das ist tatsächlich eine ganz spannende Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, das ganze Thema auch mit Wärmepumpen zu machen. Da wird es allerdings dann schwierig im Bereich der Temperatur. Also man kann mit Wärmepumpen, meines Wissens, man kann nicht beliebig hohe Temperaturen erzeugen. Es gibt Hochtemperatur-Wärmepumpen, die sowas wie 150 Grad Wärme bereitstellen können. Da ist aber dann oftmals auch die Effizienz nicht die wie bei normalen Wärmepumpen. Aber gerade wenn man Temperatur oder Wärmebedarf auf niedrigen Temperaturen hat, 60 Grad für die Gebäudeheizung oder so, dann ist dieses Thema über Wärmepumpen auch durchaus denkbar. Und ansonsten gibt es dann auch noch natürlich die Möglichkeit, Biomasse zu nutzen. Das müsste eigentlich für sehr viele Prozesse geeignet sein als Wärmeerzeuger. Und praktikabler Energieträger ist auch natürlich Biogas. Stellt sich dann natürlich immer die Frage, auf welcher Qualitätsstufe das Biogas dann auch zur Verfügung ist und wie das im Prozess eingesetzt werden muss. Und eine Sache, von der natürlich häufig gesprochen wird, die aber möglicherweise noch weiter in der Zukunft liegt, ist ja dann das Thema E-Fuels, was auch immer wieder heiß diskutiert wird.
Na, effizienter ist natürlich schon, wenn man elektrische Energie, die man erzeugt, direkt auch entweder elektrisch nutzt oder eben nochmal mit einer Wärmepumpe umwandelt. Der Nachteil bei Wärmepumpen ist ja häufig, dass die sehr lange brauchen, also lange Laufzeiten haben, um dann die Temperatur anzuheben. Während der Vorteil bei dem Kraftblock, den ich jetzt hier sehe, ist, dass man halt mit viel Power sehr schnell die Temperatur erzeugen kann, ja.
So ist es. Vielleicht kann ich da noch mal was dazu sagen. Also es ist tatsächlich so, genau richtig, dass die Wärmepumpen, die brauchen schon eine gewisse Laufzeit, um wirtschaftlich betrieben werden zu können. Na, wenn man jetzt sagen würde, man hätte zum Beispiel 500 Stunden im Jahr sehr günstigen Strom zur Verfügung, da müsste man halt kalkulieren, inwiefern man damit dann eine Wärmepumpe betreiben kann. Aber Das hängt dann auch wieder vom Strompreis ab.
Und wenn wir jetzt auf Photovoltaik gucken, ich meine, wir sind ja das PV Magazine, dann stelle ich mir aber vor, dass gerade so eine zyklische Einspeicherung und Ausspeicherung da ganz besonders gut geeignet ist, oder?
Für unser System ist das natürlich top, weil deutlich besser kalkulierbar als deutlich fluktuierende Windlasten, die ich habe oder auch nicht habe. Nee, mit PV macht das deutlich mehr Spaß. Wir sehen auch viele, viele Kunden, die darüber nachdenken, eigene PV-Anlagen oder eigene PV-Felder mittlerweile anzulegen, auch tatsächlich zusätzliches Gelände kaufen, um entsprechend große Anlagen aufbauen zu können, was in unseren Augen absolut Sinn macht, weil einerseits kann ich einen Wärmebedarf damit sättigen, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch einen Strombedarf im Unternehmen deutlich reduzieren. Und ich glaube, in Deutschland müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wie die Netzkapazitäten sind oder Anschlusskapazitäten sind, die ein Unternehmen haben kann oder auch nicht. Und wenn deutlich mehr elektrifiziert werden muss, ist PV einfach eine super Alternative.
Und jetzt ist ja bei der Energieerzeugung das Leistungsprofil wetterabhängig, ne? Und auf der anderen Seite haben wir die betrieblichen Lasten mit einem Lastprofil, die ja nicht unbedingt zusammenpassen. Und da kann natürlich der Strommarkt die Lücken füllen, aber es wäre ja natürlich besser, wenn man lokal das schafft, die Kurven schon aufeinander anzugleichen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht erstmal Herr Mausner.
Ja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Betriebsstrategien. Man kann zum Beispiel Speicher so betreiben, dass, also da gibt es ja dann den Begriff des sogenannten Peak Shavings, dass man einfach versucht, Spitzenlasten zu reduzieren, die eben auch netzkritisch sind und die von Unternehmen auch teuer bezahlt werden müssen. Oder man fokussiert sich darauf, möglichst viel Energie auch umzusetzen. Und welche Betriebsstrategie dann tatsächlich die richtige ist, das muss man dann auch immer so, sag ich mal, im Detail betrachten. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon die sinnvolle Anwendung von Speichern, dass man nämlich einerseits versucht, die Last gegenüber dem Netz zu minimieren, andererseits aber auch vielleicht versucht, die Einspeisung, also die Spitzenlast der Einspeisung zu minimieren. Und damit wird es auch das ganze Thema netzverträglicher.
Da reden wir jetzt über Batteriespeicher, also über elektrische Speicher.
Jein.
Oder kann auch ein Wärmespeicher diese Lastkurve beeinflussen?
Also Wärmespeicher kann im Prinzip genau da die gleiche Funktion haben, wenn der Kunde den Wärmebedarf hat. Also ob ich jetzt Strom im Sinne von Strom speichere und anschließend über einen Elektroboiler meinen Dampf erzeuge, ist eine Variante, gleiches Spiel. Oder ob ich jetzt einen Wärmespeicher dazwischen stelle, um den Dampf zu erzeugen, das ist die zweite Variante. Also an der Stelle, sagen wir mal, meine Lieblingsdefinition von Speichern für solche Anwendungsfälle ist tatsächlich Trennung der Energieerzeugung von der Energienutzung. Das sind klassische Definitionen Pufferspeicher. Wäre auch toll, wenn die einfach so im Gesetz drin steht, weil in den Gesetzen ist es deutlich komplizierter formuliert, was ein Speicher machen darf, soll, kann. Aber es erfüllt in allen Fällen die gleiche Funktion.
Wenn ich aber so einen Wärmespeicher habe, dann muss ich ja die Wärme ausspeichern, um die in den Industrieprozess zu überführen. Benötigt das nicht auch nochmal elektrische Energie für diesen Föhn, von dem Sie sprachen?
Ja, das benötigt elektrische Energie von dann nur noch von dem Gebläse. Also den Heißlufterzeuger kann ich ja dann ausschalten, weil ja der Speicher schon vollgeladen ist. Das ist durchaus richtig, das benötigt Strom, aber das ist auch nicht viel mehr als auch gasbetriebene Systeme benötigen, um angefahren zu werden, um gesteuert zu werden, geschaltet zu werden. Das bewegt sich in der Regel im Bereich von 0,5-1% der Gesamtenergie, die der Speicher handelt.
Okay, also können wir nochmal zusammenfassen sozusagen, die Wärmepumpe ist geeignet für niedrigere Temperaturen, hat eine eher längere Zeit Laufdauer, Power to Heat im Sinne von wir wandeln den Strom direkt in Hitze um, kann höhere Temperaturen erzeugen, mehr Leistung sofort umwandeln und man kann es halt sowohl mit einem Wärmespeicher speichern, als auch, wenn man wahrscheinlich mehr elektrische Energie benötigt, dann in Form von Batteriespeichern. Die Frage ist natürlich, wie lässt sich jetzt die wirtschaftlichste, die vielversprechendste Maßnahme identifizieren, weil Sie sagten vorhin ja schon, low-hanging fruits sind besonders attraktiv für die Wirtschaft. Jetzt muss man natürlich die Einzelschritte der Maßnahmen irgendwie beziffern und sagen, was ist jetzt meine low-hanging fruit?
Also grundsätzlich, was man vielleicht noch an die Diskussion zum Thema PV anfügen kann, ist, dass wir momentan eben sehen, dass es für Unternehmen aktuell durchaus Sinn macht, über die Eigenerzeugung von Strom nachzudenken. Also das heißt, es ist eigentlich was, mit der PV-Anlage kann man eigentlich immer da ganz guten Einstieg finden in das Thema, weil man einfach mal eigene Erzeugungskapazitäten aufbaut. Und dann ist es ja so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Man kann einerseits einfach mit Maßnahmen starten und vorwärts gehen, eine Maßnahme durchführen und dann die nächste. Man kann aber auch theoretisch einen ganz anderen Ansatz wählen und sagen, wir sehen uns jetzt erstmal das gesamte System an und schauen, wo die Wechselwirkungen dann auftreten oder wo zum Beispiel Synergieeffekte sind. Und in der Praxis ist es dann eher ein Weg dazwischen, weil es macht oftmals auch keinen Sinn, in jedem Detail zu graben. Oft ist dann auch gut, wenn man was Interessantes gefunden hat, dann quasi damit zu starten. Und es, wie gesagt, manchmal treten halt Wechseleffekte auf. Man kann zum Beispiel, wenn ein Unternehmen nur einen Gasbrenner hat, dann kann man ja überlegen, baut man jetzt eine Wärmepumpe einfach oder baut man vielleicht zuerst einen Speicher, weil man auch gleichzeitig schon eine PV-Anlage hat, also einen thermischen Speicher, weil man zum Beispiel dann auch an das Thema Power to Heat denkt. Und da wäre es dann so, steht dann vor der Wahl, baut man vielleicht erst eine Wärmepumpe, die aber dann vielleicht ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen kann, oder schafft man zuerst die Voraussetzungen dafür durch einen Speicher, den man auch anders nutzen kann und würde dann nochmal neu bewerten. Also so gibt es da verschiedene Möglichkeiten, ein Konzept zu finden. Aber es ist schwierig vorab zu sagen, es gibt ein ganz klares Muster. Also außer vielleicht, PV würde ich sagen, ist aktuell sehr interessant und Datenerfassung. Und da muss man einfach sehen, wo man erstmal den Bedarf senken kann. Und im nächsten Schritt geht es dann um das Thema Anlagen.
Wir haben ja jetzt auch schon darüber gesprochen, was möglich ist. Hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, Elektrizität. Jetzt die unangenehme Frage, was ist denn technologisch noch nicht möglich aus Ihrer Sicht? Gibt es Industrieprozesse, wo man sagt, also das ist wirklich schwierig, da von der fossilen Wirtschaft wegzukommen auf Erneuerbare?
Ja, schwierige Frage. Ich kenne natürlich nicht alle Industrieprozesse. Würde ich vielleicht die Frage auch mal an den Herrn Schichtl geben, wie Ihre Einschätzung ist?
Genau, nee, gerne, nehme ich gerne, Herr Mosner. Was ist aktuell noch schwierig oder was sehen wir als schwierig? Das sind insbesondere Prozesse deutlich über 1000 Grad entsprechend abzubilden mit alternativen Quellen. Theoretisch geht es auch mit Strom. Es gibt ja auch elektrobetriebene Öfen, in der keramischen Industrie eingesetzt werden. Ist alles möglich, aber das ist räumlich begrenzt. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise einen klassischen Stahlkochofen ersetzen wollte gegen Strom, ist natürlich aufwendig. Ich glaube, dass in diesen Bereichen dann am Ende immer noch irgendein gasförmiger Energieträger oder fossilartiger Energieträger, wenn man jetzt von E-Fuels spricht oder von anderen alternativen Energiequellen spricht oder auch von Wasserstoff spricht, vonnöten ist, um diese hohen Temperaturen zu produzieren. Entwicklungsseitig gehen auch die Entwicklungen für die Elektrifizierung dieser Prozesse voran, aber das wird alles noch ein bisschen dauern, das hängt alles noch nach. Also wir sagen so von uns, bis 800 Grad lassen sich Prozesse schon sehr, sehr gut auch elektrifizieren oder über Alternativen abbilden. Über 800 Grad muss ich es wirklich von Fall zu Fall anschauen, ob nicht sogar eine Kombination unterschiedlicher Technologien an dem Punkt sind, ist, dass bis zum gewissen Temperaturniveau System A übernimmt, ab dem zweiten Niveau übernimmt System B dann, um die finalen Anwendungstemperaturen zu erzeugen. Wie haben auch schon gesagt, ist unglaublich komplex und ich glaube, es hat auch tatsächlich noch nicht jeder in der Gänze durchdrungen, was technisch alles aktuell umgesetzt ist, was man in Angriff nehmen müsste. Also wir sehen es auch immer nur punktuell, wo ist denn jetzt ein Problem? Wie kann man denn das lösen? Und wenn man dann, wie Herr Mausner sagt, so einen Blick auf die Gesamtanlage trifft, dann sieht man noch Möglichkeit A, B, C, D und ist nicht das Einfachste, aber spannend und komplex.
Genau, dem würde ich mich anschließen, ja.
Die Unternehmen sind natürlich von der Wirtschaftlichkeit getrieben und es kommt natürlich darauf an, dass es halt möglichst schnell ökonomisch ist. Aber gibt es darüber hinaus noch Anreize, die Unternehmen aktuell dazu bringen können, diesen Dekarbonisierungspfad für sich zu suchen, zu entwickeln?
Also was, wenn ich da anfange, was wir sehen, definitiv sind natürlich regulatorische Treiber, die in eine gewisse Richtung drücken. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, ist der Einfluss des Endverbrauchers, also von Ihnen, Frau Lichner, von Herrn Mausner und von mir, was wir von den Unternehmen fordern. Ja, wenn wir im Bereich Kartoffelchips, wird es jetzt nicht gefordert, aber wenn alle jetzt plötzlich sagen, ich will CO2-freie Kartoffelchips haben, dann überlegen die Unternehmen sich natürlich schon, wie können sie denn diesen Bedarf sättigen und müssen sich Alternativen überlegen. Also es ist wirklich wesentlich, was vom Endverbraucher in die Industrie reingetragen wird und dann über die gesamte Supply Chain bis zu den Rohstoffen zurückgereicht wird. Und das sind durchaus Einflussparameter, die wir sehen. Am Ende ist, ich will jetzt nicht irgendwie gegen Kapitalmarkt sprechen, ganz und gar nicht, aber am Ende sind gerade börsennotierte Unternehmen natürlich Kapitalrendite getrieben und so weiter und so fort. Dividende müssen gezahlt werden. Wer will die Dividende haben? Ja, das ist der Anleger. Wer ist der Anleger? Das sind institutionelle Anleger, das sind aber auch wir als Private. Ja, das heißt, wir haben schon durchaus in der breiten Masse Steuerungsmechanismen, Unternehmen dazu zu bringen, zu dekarbonisieren, auch mal teurere Lösungen einzusetzen als das, was aktuell im Markt ist.
Also ich würde sagen, was Unternehmen hilft, in dieser Richtung langfristige Investitionen zu tätigen, das haben wir jetzt, sagen wir in einem Projekt, haben wir die Situation, dass eigentlich der Kunde bisschen sagt, er hängt in der Luft, er weiß jetzt noch nicht genauso, wie sich das ganze Thema Energie in Zukunft entwickelt. Wir hatten ja jetzt letztes Jahr deutlich höhere Energiekosten, insbesondere beim Gas. Und jetzt stellt sich die Frage, wie stellt man sich dann auf diese neu geänderte Situation ein und wie schätzt man auch diese Situation ein? Wenn jetzt, sage ich mal, gesichert ist, dass wir langfristig erhöhte Energiekosten haben, insbesondere im Gas und das dann zum Beispiel europaweit, dann ist es für die Unternehmen auf jeden Fall ein starker Anreiz, sich darauf einzustellen. Und ich denke, dann können sie es auch, weil den anderen geht es ja dann auch so im europäischen Markt. Dann ein anderer Punkt, der den Unternehmen auch, denke ich mal, hilft, weil, wie Herr Schichtl ja schon angesprochen hat, sehr viel im Bereich der Elektrifizierung dann auch stattfindet. Da ist auch dann eben das Thema Power-to-Heat, Wärmepumpen zu finden. Und da ist es so, dass man mit günstigen Strompreisen, also wenn die Strompreise langfristig günstig sind, dass man dann auch wirklich in den Wärmesektor oder auch mit Wärmepumpen reinkommt. Und wie gesagt, wenn man natürlich andersrum eine Situation haben, jetzt wo uns theoretisch die Gaspreise wieder auf 3 Cent zurückfallen und aber die Strompreise, sage ich mal, die nächsten Jahre sich Richtung 25, 30 Cent entwickeln, dann glaube ich, wird es auch für die Industrie sehr, sehr schwer, da noch was zu machen. Und ein guter Hebel ist natürlich auch die CO2-Bepreisung, aber ja, wahrscheinlich hat er nicht so starke Auswirkungen wie zum Beispiel das Dinge, die jetzt auch im letzten Jahr passiert sind.
Also Appell an die Politik, Strompreise senken, stabilisieren auf jeden Fall und an die Verbraucher auf CO2-freie Produkte zu achten. Ich meine, dafür braucht man ja auch, als Verbraucher braucht man ja erstmal die Möglichkeit, ein Produkt zu kaufen, was CO2-frei ist. Und insofern ist es natürlich gut, wenn wir Beispielunternehmen haben, wenn wir Vorreiter haben, die das schon mal umsetzen, damit man sozusagen auch diese Wahlmöglichkeit überhaupt hat. Ja.
Und der wichtige Aspekt dabei, würde ich sagen, ist eben auch noch, dass das Ganze auch langfristig planbar ist oder einschätzbar ist, ne? Dann lohnt es sich auch zu sagen, okay, da stelle ich mich darauf ein, auf diese Situation. Wenn man eine Situation hat, die sich alle 3-4 Jahre verändert, dann passiert am Ende eher, dass man seinen Betrieb vielleicht anpasst oder über andere Dinge nachdenkt. Ja.
Wir haben bis jetzt vor allem über die ersten Schritte bei der Dekarbonisierung gesprochen. Im Fachjargon sagt man dazu Scope 1 und Scope 2. Also es geht um die Vermeidung von Emissionen beim Betrieb des eigenen Unternehmens, die dort entstehen, und natürlich um die Vermeidung von Emissionen durch Energie, die man von Dritten zukauft. Perspektivisch müssen sich die Unternehmen aber auch mit dem dritten Schritt beschäftigen, sogenannten Scope 3. Und das sind dann wiederum Emissionen aus vorgelagerten Prozessen, dem Zukauf von Waren, Dienstleistungen und natürlich auch nachgelagerte Prozesse. Aber was wir festhalten können, je mehr Unternehmen sich aktiv mit dieser Dekarbonisierung beschäftigen, desto einfacher ist es natürlich dann auch für alle, diesen dritten Schritt zu gehen und vielleicht auch dann in größeren Kreislaufen zu denken, wenn man sagt, okay, man hat Abwärme übrig, die man selber nicht braucht, dass man die vielleicht noch an die Umgebung verkauft und in die Fernwärme einspeist und so. Das ist ja dann auch alles noch da sind ja noch so viele Optionen, die man noch ausnutzen könnte. Ja.
Auf jeden Fall.
Das war der PV Magazine Podcast für heute. Vielen Dank an Sie beide, an Andreas Mausner, wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung, und an Martin Schichte, Geschäftsführer von Kraftblock. War wirklich interessant, mit Ihnen zu sprechen.
Danke ebenfalls. Gerne.
Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit.
Die nächste Möglichkeit, die Dekarbonisierung live zu diskutieren, besteht, wie am Anfang schon erwähnt, vom 28. bis 30. März auf der Volta X. Herrn Mausner können Sie dort direkt am 28. in der Best Practice Arena erleben. Sein Vortrag heißt Klimaschutz profitabel gestalten. Sind Sie auch auf der Messe, Herr Schichte?
Ich werde auch da sein, allerdings als nur Besucher, aber unser Team ist definitiv vor Ort, stellen auch dort aus. Können Sie uns gerne besuchen.
Weitere Informationen zu Energiewendethemen, zu Batteriespeichern und Beispielen und Pilotprojekten finden Sie natürlich auch auf der PV Magazine Webseite www.pvmagazine.de. Am besten melden Sie sich für unseren kostenfreien Newsletter an oder Sie bestellen ein Abonnement unseres vierteljährlich erscheinenden Magazins. Wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie den Kanal. Und falls Sie noch Fragen haben, uns was mitteilen möchten, Kontakt aufnehmen wollen, dann einfach einen Kommentar hinterlassen auf der Webseite oder Sie schreiben eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und damit bis zum nächsten Mal.